Das größte Berlin-Klischee ist, dass Berlin arm, aber sexy sei. Das hat mal gestimmt, glaube ich. Aber wenn es jemals tatsächlich gestimmt hat, dann müsste man es jetzt umschreiben in reich, aber broke.
Sagt Susanna Cebatul in einer neuen Folge von Gallery Week in Berlin, The Art Podcast. Mein Name ist Silke Hohmann und ich habe das große Vergnügen, die Künstlerin in ihrer Heimatstadt Berlin zu treffen. Susanna Cebatul hat 2024 an zahlreichen nationalen und internationalen Ausstellungen teilgenommen, darunter in der Bali Foundation in Lugano, im Landschen Skulpturenpark in Düsseldorf und in Antwerpen. Sie studierte an der Städelschule in Frankfurt und dem Hunter College in New York und ist jetzt selbst Professorin für Bildhauerei an der HBK Braunschweig. Herzlichen Glückwunsch dazu und ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast, Susanna Cebatul.
Vielen Dank, ich freue mich total, hier zu sein.
Susanne, du lebst ja in Berlin. Was ist für dich das größte Berlin-Klischee? Und stimmt es oder nicht?
Das größte Berlin-Klischee ist, dass Berlin arm, aber sexy sei. Das hat mal gestimmt, glaube ich. Aber heute, also wenn es jemals tatsächlich gestimmt hat, dann müsste man es jetzt umschreiben in reich, aber broke. Ich glaube, da spiele ich so ein bisschen auf die aktuelle Kulturpolitik des Berliner Senats an, der Berlin ein bisschen den eigenen Ast unterm Hintern absägt.
Das stimmt. Was hast du denn trotz allem an oder in Berlin am liebsten?
Berlin gibt mir die Möglichkeit, auf der einen Seite diese Stadt total zu lieben und gleichzeitig mich trotzdem über alles aufzuregen. Diese Ambiguitätstoleranz, die diese Stadt einem ständig abfordert, finde ich sehr lebendig und die hält mich wach und das schätze ich so sehr an der Stadt.
Und was ist das eine Kunstwerk, über das du gerade gar nicht aufhören kannst nachzudenken?
Momentan ist das im Rahmen meiner Recherchen natürlich der Pergamonaltar, den ich akribisch auseinandernehme und recherchiere und studiere und den abends mit ins Bett nehme und morgens damit aufwache. Deswegen ist das die Arbeit, die mir gerade sehr viel Freude bereitet und mich sehr zum Nachdenken bringt.
Total aufregendes Thema, auch irgendwie sehr interessant als Gegenwartskünstlerin, als Bildhauerin von heute, sich mit diesem Altertumskunstwerk auseinanderzusetzen. Dazu hören wir nachher noch ganz viel mehr. Das letzte Kunstwerk, das ich von dir gesehen habe, war im November auf der Art Cologne. Es war eine riesige Pille, die von der Decke hing. Sie war rund, hatte eine irgendwie undefinierbare Farbe, so ein bisschen so eine matte Oberfläche. Also sie sah wirklich aus wie einfach riesig hochskaliert, so ein bisschen auch so wie Tabletten sich halt auch irgendwie an, also wie die auch aussehen. Da stand drauf, auf der einen Seite Reality und auf der anderen Seite Embargo. Und ich habe dann die Information erhalten, es handelte sich um eine Ecstasy, also um die Nachbildung einer Ecstasy. Pille und das war wirklich ziemlich besonders und ziemlich speziell, auch mit diesem Text Reality und Embargo, denn es war ganz kurz nach der US-Präsidentschaftswahl, also und so ein Gefühl von die Realität zurückdrängen oder die Realität einfach außen vor haben wollen, Reality, Embargo, so konnte man das deuten, das hatten glaube ich sehr, sehr viele Menschen in diesem Moment. Das war ja nicht geplant, denke ich. Und ich wüsste gerne, inwiefern du so eine akute Aktualisierung von einem Kunstwerk von dir, was passiert da, wie ist das?
Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, dass die Serie Macromolecule Exploiting Some Biological Target, so heißen die ja mittlerweile fast vom Band rollenden Ecstasy-Pillen, auf denen immer zwei unterschiedliche Wörter auf die Vorder- und Rückseite so wie gestanzt aussehen, also wie halt eben auch bei herkömmlichen Medikamenten und Pillen, die immer eine Art von aktuellem Themenkomplex aufgreifen. Bei Reality Embargo geht es natürlich ganz eindeutig um eben das Delirium, um das antizipierte Welten verlassen, mit einer politischen Dimension durch das Wort Embargo, was quasi ein Wort aus der Wirtschaft, aus der Ökonomie ist und eben eine fast schon forcierte, also nicht mehr frei gewählte, sondern eine forcierte Realitätsabsage darstellt. Diese Arbeiten, die wirken immer wie eine Hommage an die 90er Jahre und die Rave-Kultur. Also wie kann man diese total wilde Zeit in einem Objekt zusammenfassen? Dadurch, dass das Nachtleben per se etwas sehr Ephemeres ist, aus Schallwellen und coolen Outfits und höchstens Getränken und Substanzen besteht, ist es relativ schwierig, das zu formalisieren. Und dann dachte ich eben, dass die Ecstasy-Pille doch so als Repräsentant dieser vielen Nuancen und Ebenen, die da zusammenkommen, ne? Die Freiheit, die Entgrenzung, die Ekstase, eben auf der einen Seite natürlich gut eingefasst wird, aber gleichzeitig auch über die Hoffnungen und die Vorstellungen der 90er Jahre spricht, die wir jetzt heute 20, 30 Jahre später natürlich auf ihre Erfüllung abklopfen können. Und für mich ist es total spannend, eben mit diesem aufgeladenen Symbol der Rave-Kultur, repräsentiert durch die Ecstasy-Pille, zu schauen, wohin haben uns eigentlich diese Technikversprechen, der wirtschaftliche Liberalismus, die Freizügigkeit, die Tabulosigkeit, die Geschlechterangleichungen und also die sexuellen Freiheit, wo haben die uns hingebracht? Und ich denke, dass mit diesen Wörtern, die ich auf die Pillen stanze, eben immer so etwas suggeriert wird, was, glaube ich, von vielen dann eben auch jetzt im Falle von der erneuten Wahl von Donald Trump eben dann tief ins Mark trifft und wir uns alle in diesem merkwürdigen Delirium wiederfinden, aus dem man eigentlich aufwachen möchte, aber irgendwie momentan anscheinend auch da drin irgendwie wie bei so einem Bad Trip gefangen ist.
Ich musste trotzdem bei aller Ernsthaftigkeit und aller auch irgendwie so ein bisschen Nostalgie, die da ja für dich auch ganz offenbar drin steckt, du warst dabei in den 90er Jahren offenbar, ja, genau, musste ich trotzdem auch lachen, weil ich es so toll fand, so ein Ding so groß zu ziehen und so hoch zu skalieren, so wie so ein, also so ein Desiderat, ja, so man sehnt sich danach so, oh, möge diese Nacht niemals enden, soll doch bitte die Droge riesengroß sein. Das ist so ein bisschen so wie, wenn man als Kind sich so gewünscht hat, ich möchte bitte 1000 Kugeln. Und dieses Enorme da dran, das kriegt ja irgendwie auch eine bestimmte Komik auf eine Art, oder man denkt dann über seine eigenen Wünsche nochmal so nach. Und es ist aber natürlich auch formal total interessant. Was passiert da, wenn man eine kleine Sache ganz groß macht, du als Bildhauerin, sag mal?
Ich habe total viel Spaß daran, so ein bisschen die Dimension zu verschieben und mich jetzt zum Beispiel in dem Fall eben dann ganz klein zu fühlen. Also ich glaube, jeder, der schon mal eine psychoaktive Substanz genommen hat und sowas wie einen Kontrollverlust erlebt hat, kann sich da ganz gut hineinversetzen in diese Umkehr der, bin ich das jetzt oder ist das die Droge oder es kann ja auch was ganz anderes sein. Es kann ein Musikstück sein, was einen inspiriert oder ein Bild oder ein Film. Und dann passiert was mit der Wahrnehmung des Selbst und eben der Wahrnehmung der Welt. Und ich glaube, dieses Verdrehen von Eigenschaften, was ja eh so ein bisschen mein Fable ist in meiner Arbeit, also ich verzerre und mache Sachen, die eigentlich starr sind, flüssig und andersrum oder vergrößere oder verkleinern nicht so häufig tatsächlich, aber andersrum, um halt eben zu schauen, was ist da eigentlich noch da drinne und was passiert mit uns und mit unserer Wahrnehmung dieses Gegenstandes oder dieses Symbols oder dieses Narrativs, wenn wir uns neu dazu verhalten müssen. Und ich glaube, dabei entstehen immer so ganz neue Räume, die sehr ambig sind, die vielleicht Angst machen können, die aber auch vielleicht uns neue Facetten zeigen von uns selbst oder eben den Dingen, die wir betrachten. Ich glaube, das ist auch das große Vermögen der Kunst, dass sie eben genau diese Art von ambigen Räume schaffen kann, von denen wir gerade auch, glaube ich, sehr dringend viele brauchen.
Absolut. Und eigentlich wirklich auch eine tolle Eigenschaft der Kunst, dass sie das vermag, durch so eine im Grunde ja einfache Verschiebung eigentlich die Welt tatsächlich für einen kurzen Moment oder vielleicht auch nachhaltiger zu verändern. Diese Monumentalisierung, also eine kleine Sache groß zu machen, das ist ja auch letzten Endes ein ganz guter Trick tatsächlich. Der ist ja auch, glaube ich, ungefähr so 3000 Jahre alt wahrscheinlich, womit wir auch schon wieder angekommen sind bei deinem aktuellen Projekt. Du hast es schon angedeutet. Zum Gallery Weekend zeigst du etwas, da übertreibe ich nicht, das wirklich monumental ist. Denn in der Galerie Dietrich und Schlechtriem wirst du dich ab dem 2. Mai mit dem Pergamonaltar auseinandersetzen. Und zwar auch richtig physisch im Raum, bildhauerisch, installativ. Es ist ja ein Bauwerk aus dem 2. Jahrhundert vor Christus und die Altarfriese befinden sich im Pergamonmuseum in Berlin, das aber gerade geschlossen ist. Und das wird, glaube ich, erst 2027 wieder eröffnet. Und ja, Susanna, wenn ich dich ansehe, wenn ich mir deine Formsprache ansehe, wenn ich mir vor Augen führe, wie deine Kunst aussieht, es ist sehr, sehr gegenwärtig in dem Sinne, der sozusagen die Zeit, in der wir jetzt gerade sind, sehr, sehr gut fasst. Es hat was Poppiges, es passieren viele Sachen zugleich. Es ist natürlich alles auch irgendwie gut verwurzelt in der Kunstgeschichte, aber trotzdem, du hast, glaube ich, nichts dagegen, wenn ich das sage, dass die Sachen wirklich sehr so schnell und von jetzt aussehen und die sind auch teilweise ziemlich, ziemlich bunt und haben Comic oder Graffiti oder so, solche Anleihen. Gleichzeitig, genau, und deine eigene Herkunft, die ja auch aus dem Popkulturellen oder zumindest davon begleitet irgendwie so entstanden ist, hast du ja auch schon selber gesagt. Gleichzeitig finde ich es faszinierend, dass du so fasziniert bist von Altertümern, von Monumenten. Wie kommt das? Wie kann das sein?
Für mich sind Antiken und vielleicht auch verschiedene Formen des historischen Ausdrucks natürlich nicht nur ein unerschöpflicher Pool an Inspiration, aber auch immer wieder die Gewissheit, dass eigentlich der Mensch sich schon fast alles überlegt hat und ausgedacht hat und ganz schön schwierig ist, dem Ganzen noch irgendetwas hinzuzufügen. Da liegt ein bisschen die Herausforderung. Deswegen sehe ich auf jeden Fall die Heranziehung der Antike zum Beispiel auch auf jeden Fall als Challenge, als Bildhauerin, aber auch als Denkerin, weil eben diese Dramen und Epen und großen Ideen halt eben alle schon existieren. Und die Frage ist, wie wir sie eben in unsere Gegenwart und in unsere Lebenszeit in der Lage sind aufzunehmen und von ihnen zu lernen. Ich glaube, jeder, der schon mal in einem griechischen Drama im Theater gesessen hat und das waren die Originaltexte, hat sich gefragt, also wie der beste Zugang dazu wohl sein könnte. Der Pergamonaltar ist natürlich das Artefakt in Berlin. Es hat eine ganz große Bedeutung für die Berliner Museumsgeschichte, für überhaupt die Konstitution des preußischen und dann so mit deutschen Reiches, also sowohl für die Preußen und auch später für die Nationalsozialisten hat der Pergamonaltar eine immens wichtige identitätsstiftende Funktion gehabt und mich quasi diesem Weltwunder auf der einen Seite mit einer großen Liebe und Zuneigung anzunähern und gleichzeitig die Instrumentalisierungen, denen das auch zu Opfer gefallen ist, zu untersuchen, um zu schauen, wie spielen sich diese Dinge heute aus oder wie drücken sie sich heute aus, wie hat sich die Wahrnehmung der Berliner Stadtbevölkerung des Pergamonaltars entwickelt, ist natürlich dann in dem Moment, wo das Museum selbst geschlossen ist, ein hervorragender Zeitpunkt, weil mir dann auch erstmal niemand so richtig auf die Finger gucken kann, aber eben auch natürlich etwas zugänglich zu machen, wenn auch in abstrahierter Form, was für einige Jahre, und wir wissen ja, dass in Berlin manche Baustellen ein wenig länger brauchen als andere, dass wir uns das ganze Ding mal angucken und auf einer anderen Perspektive darüber nachdenken, was das eigentlich für uns bedeutet und für Berlin bedeutet.
Du hast gerade schon die Instrumentalisierung angesprochen. Ich fange mal vielleicht nicht am Anfang, sondern da an, wo er zum ersten Mal sichtbar wurde für die Gesellschaft. Das war, glaube ich, 1878 fing Humann, ein Archäologe oder Ingenieur war, glaube ich, an diesen Altar zu entdecken und auszugraben. Und im Wikipedia-Eintrag steht dann so ganz lapidar, in Verhandlungen mit der beteiligten türkischen Regierung konnte vereinbart werden, dass alle damals gefundenen Fragmente der Altarfriese den Berliner Museen zugesprochen wurden.
Ja, die Geschichte, wie der Altar denn dann nach Deutschland gekommen ist, ist ganz interessant. Es liest sich fast wie ein Thriller, zumindest war das meine Wahrnehmung in der Recherche. Im Gegensatz zu vielen anderen Kunstschätzen, die in westlichen Museumssammlungen gelandet sind, ist der Pergamon-Altar tatsächlich recht sauber überführt worden. Es gibt für alles Verträge. Es gab aber eine interessante Abmachung mit dem Sultan des Osmanischen Reiches, in der im Prinzip vorausgesetzt hat, dass die Antiken nur dem Preußischen Reich überlassen werden, wenn alles, was ausgegraben wird, in drei Teile eingeteilt wird. Und ein Teil geht an die Eigentümer des Bodens, ein Teil geht an das Osmanische Reich und ein Teil geht an die Ausgräber. Und dann haben natürlich Karl Hummann und dann eben der Antikendirektor in einer Übereinkunft sich überlegt, dass um den Altar selbst nicht aufteilen zu müssen, damit halt eben nicht ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel in verschiedenen Teilen der Welt untergebracht ist, dass sie doch ganz viele andere Teile ausgraben, ne, Säulen und Kapitelle und Fundamente und dann wurde das halt so hingestellt, dass das doch eben dem Altar gleichwertig sei und deswegen hat man dann alles schön in Kisten eingebaut. Also es ist eigentlich technically sauber, aber gleichzeitig eben nicht transparent gewesen und deswegen gibt es bis heute Restitutionsforderungen seitens der Türkei. Ich war ja in Bergama und habe dort auch das Pergamon-Museum besucht und die Akropolis, wo halt eben heute nur noch ein etwas trauriger Steinhaufen mit den Fundamenten zu sehen ist. Daher rührt auch der Ausstellungstitel für meine Ausstellung hier. All the Charm of a Rotting Gum war eine Beschreibung dieses Steinhaufens eines Archäologen in den 70er Jahren für den BBC, der eben so ein bisschen über die Ambiguität meditiert hat, ob das jetzt quasi gut oder schlecht sei, dass der Pergamon-Altar da jetzt eben nicht mehr ist und nur noch dieser Steinhaufen, der eben All the Charm of a Rotting Gum hat.
Also zu sehen den ganzen ist. Charme eines verfaulenden Kaugummis. Also gar kein Charme. Wie war das für dich? Warum war das wichtig, dass du hingefahren bist?
Ich musste natürlich, also wenn man sich, glaube ich, so ein großes Erbe vorknüpft, dann eben auch relativ gründlich recherchieren. Ich wollte unbedingt die Leerstelle sehen und vielleicht auch so einen Eindruck bekommen, was das heute noch für die BewohnerInnen in Bergama oder allgemein in der Türkei bedeutet. Ich hatte die Gelegenheit, mit ein paar Leuten zu sprechen und die Reaktionen waren ganz gemischt. Also wie zu erwarten, gab es einige, die gesagt haben, nein, der muss natürlich wieder zurückkommen. Wenn man auch auf die Akropolis fährt, dann sieht man die ganzen Souvenirstände und da ist natürlich der Pergamon-Altar auf jeder Tote Bag, als kleine Gipsskulptur und scheint schon so ein bisschen der Verkaufsschlager zu sein, obwohl er nicht da ist, was eben total irritierend ist. Ich glaube, einige Stimmen sagen auch, die Regierung in Bergama zum Beispiel kann sich eben um andere noch dort stehende Antiken nicht kümmern. Also da gibt es römische Bäder, die verfallen. Und warum sollte man dann etwas zurückhaben wollen, wenn man erstmal gar nicht sich um das kümmern kann, was da ist? Und dann gab es auch noch eine interessante Unterhaltung. Und zwar wird der Pergamon-Altar in der Bibel als der Thron des Satans beschrieben. Es ist eins der wenigen verschriftlichen Erwähnungen des Pergamon-Altars in älterer Zeit. Und wenn man ein bisschen abergläubisch ist, dann ist man natürlich ein bisschen froh, dass die Deutschen den haben und der nicht in Bergama ist. Also das war so ein ganz, ganz interessanter Mix an Reaktionen.
Und wie reagierst du jetzt als Künstlerin drauf? Wie wird unsere Interaktion mit diesem großen Thema, wenn wir die Galerie betreten, wenn wir sehen, was du zum Gallery Weekend zeigen wirst?
Ich hoffe, dass der Effekt überrascht, Einfach weil man, glaube ich, solche Artefakte nie in solchen kleinen Räumen sieht. Das Lustige ist ja, dass das erste Pergamon-Museum war ja viel zu klein. Es hat überhaupt nicht den Anforderungen dieses riesigen Gebildes, dieser riesigen Architektur entsprechen können. Und dementsprechend haben sich die Leute die Hälse verrenkt beim Versuch, die Zeus-Figuren ganz oben zu betrachten. Dadurch, dass es ein etwas reduziertes Fragment ist, also ich reproduziere im Prinzip nur die Zeus-Szene und die Athene-Szene.
Genau, vielleicht müssen wir einmal kurz sagen, diese Friese, das sind Darstellungen von Menschen, die interagieren.
Genau, das Relief, was viele Meter lang ist, zeigt im Prinzip alle Götter des griechischen Olymps, die alle in irgendeiner Weise mit den Giganten kämpfen. Und deswegen heißt es auch der Gigantenfries oder die Gigantomachie. Und das ist im Prinzip eine Illustration des Kampfes zwischen Gut und Böse. Und diese hierarchische Aufstellung, die Giganten repräsentierten natürlich die immer wieder in die griechischen Reiche einfallenden Gallier. Man erkennt die zum Beispiel an den kurzen, leicht verfilzten Haaren, die man auch in den Skulpturen sehr gut erkennen kann, weil die Gallier sich nämlich Kalk in die Haare gerieben haben. Fun Fact. Und dieser Kampf um Leben und Tod, aber halt eben auch mit einer ganz klaren, eindeutigen Ausgangslage, nämlich dass die Götter natürlich über die Giganten siegen werden, wurde als natürlich so bildliche Darstellung, als Illustration des Eumenischen Reiches gesehen und eben später halt auch für das Preußische Reich und vor allem für die Nationalsozialisten, die halt genau diese Art von Allegorie als Analogie für ihre eigene Vormachtstellung, ihren eigenen Suprematismus angewendet haben. Also zum Beispiel haben die Olympischen Spiele, da wurde das Olympische Komitee vor den Pergamonfries eingeladen und ein riesiges Bankett gehalten. Und das Pergamonmuseum, das Neuere, das Zweite, wurde auch als Stilikone für ganz viele deutsche Architektur im Dritten Reich angesehen. Das Nürnberger Olympiastadion ist angelehnt stilistisch und zieht sich bis heute fort, wenn wir den BER angucken und diese Säulenhallen. Also ja, das Pergamonmuseum und der Altar sind omnipräsent. Und dadurch, dass der Umbau jetzt stattfindet, findet natürlich halt auch eben so ein innerlicher Umbau für mich dieser Rezeption dieses Kunstwerkes statt. Und vielleicht wäre es dann interessant, auch nochmal über die zweite Arbeit in der Ausstellung zu sprechen, die nämlich, glaube ich, diese Meta-Betrachtungen des antiken Altars in Relation zur deutschen Kulturgeschichte und nationalen Identität auf eine heutige Ebene der staatlichen Machtausübung erhebt oder eine Verbindung schafft. Und ich hoffe, dass das vielleicht für die Besucherinnen nochmal so der zweite Irritationsmoment ist.
Ganz spannend, wie du das schilderst, wie dieses Bauwerk letzten Endes als wie so eine Vorlage für lauter Ideen, Geschichten, Ideologien verwendet wird und immer angepasst wird oder immer instrumentalisiert, wie du sagst, wird. Eine Frage, die mich schon lange, lange beschäftigt und ich habe keine Antwort. Ich möchte sie dir stellen. Gibt es böse Bauwerke?
Das ist eine total schöne Frage. Ich glaube, es gibt keine bösen Gegenstände. Ich glaube, der Versuch, Materie in diese Kategorien zu pressen, hat etwas Böses vielleicht, weil es eben der Welt unterstellt, dass sie das, was wir vielleicht in uns selber tragen und wovor wir uns im besten Fall auch fürchten, denn dass es da ist, ist jetzt erstmal auch wertfrei, eben auf jede Realitätsebene zu übertragen, ist natürlich so ein Embargo vielleicht fast schon von den eigenen Unzulänglichkeiten. Und so dieses Outsourcing wird dadurch so vereinfacht oder ermöglicht. Neulich habe ich einen Podcast zum Thema Volk gehört und fand das total interessant, wie die eine Sprachwissenschaftlerin gesagt hat, dass das Wort Volk und Völkisch quasi so stark belastet ist, dass es sich quasi nicht mehr einfügen lässt in einen unbefangenen Sprachgebrauchskontext. Und jemand anderes, auch ein Experte, hat dem widersprochen und gesagt, es ist doch omnipräsent und Sprache per se könne eben gar nicht so negativ ausgelegt werden, solange wir uns dazu bemühen, es halt eben nicht bei dem zu belassen, wo sie ist. Und ich meine, klar, wenn man jetzt in der Politik das Wort Volkspartei hört oder Volkshochschule, ist natürlich das Wort Volk auch immer noch omnipräsent. Vielleicht, ja, ist dann immer so die Überlegung, sind diese alten Nutzungen von Architektur, ne, wenn so abreißen, macht ja auch keinen Sinn. Aber können wir sie vielleicht neu konnotieren? Und ich glaube, das passiert vor allem mit belasteten Objekten, mit belasteten Wörtern, manchmal auch sehr erfolgreich. Zum Beispiel gibt es ein faschistisches Relief in Bolzano in Norditalien, das ganz wundervoll mit einer Neonarbeit, die ein Hannah Arendt-Zitat zeigt, quasi überschrieben wurde. Und die langen Auseinandersetzungen, ob man dieses faschistische Mussolini-Relief denn jetzt demontieren und irgendwo anders zeigen oder zerstören sollte, wurde dann durch einen wirklich minimalen Eingriff, der nachts auch noch sehr schön aussieht, ich glaube, Teil dieses Zitats ist, niemand hat das Recht zu gehorchen, ist einfach ein wundervoller Umgang mit vielleicht bösen Objekten oder den bösen Intentionen, die ein Objekt vielleicht geschaffen haben, in etwas Neues zu verwandeln. Und gerade diese Gegenüberstellung von, ich will jetzt nicht sagen, Hannah Arendt ist das Gute und das Mussolini, ne, also das wäre auch zu kurz gegriffen, aber dass eben diese beiden Ideen, diese mächtigen Ideen aufeinandertreffen und sich gegenseitig beantworten, sehr viel nützlicher als das Eliminieren von dem vermeintlich Bösen.
Bist du eigentlich für Denkmäler oder dagegen?
Denkmäler haben für unser Zusammensein und für wie wir uns gegenseitig und aber auch selbst betrachten, eine wahnsinnig wichtige Funktion. Sie geben uns natürlich irgendwie einen Sinn der Zugehörigkeit, der geschichtlichen Verflechtung. Sie illustrieren etwas Größeres als vielleicht unseren kleinen Alltag. Sie erinnern uns an vielleicht große Errungenschaften. Ich glaube aber, dass Denkmäler, wie wir sie bisher kannten, unbedingt einer Neuevaluierung bedürfen. Ich glaube, wir sollten uns sehr genau überlegen, was wir in Zukunft gedenken wollen und wem. Ich glaube, die Geschichte hat unendlich viele Beispiele hervorgebracht, die jetzt auch gerade natürlich systematisch in Frage gestellt werden durch das Niederreißen von Figuren der Kolonialgeschichte und anderen Beispielen. Deswegen würde ich mir wünschen, dass nicht nur an den Kunsthochschulen, sondern auch in vielleicht in Positionen der politischen EntscheidungsträgerInnen die Bespielung des öffentlichen Raums mit Kunst, gerade wenn es eben versucht, diese kulturellen, geschichtlichen Verflechtungen zu illustrieren und festzuhalten, zu manifestieren, dass da eine große Sensibilität für was wir in Zukunft denn repräsentieren möchten, ausgebaut wird. Ich glaube, da geht noch ein bisschen was.
Ja, da bin ich 100% einverstanden. Ich habe die Arbeiten, die es von dir zu sehen gibt in Katalogen, im Internet und auch in meinem Gedächtnis, alle noch mal so angeschaut und gedacht, da ist viel dabei, was ich mir auch als Denkmal im öffentlichen Raum vorstellen könnte. Du hast eine gute Methode aus Dingen, die man kennt, etwas zu machen, das man noch nicht kennt. Ich denke zum Beispiel an solche Stelen oder vielleicht schweben sie auch eher oder hängen, zusammengesetzt aus Schonern, also Beinschoner, Knieschoner, Kopfschoner. Das wird dann so ein facettenreiches, aber schwarzes Gebilde, das aussieht wie eine, ja eigentlich wie ein Bauteil. Aber wenn man genau oder wenn man ein bisschen länger hinguckt, sieht man, nee, das sind eigentlich Dinge, die mich oder meinen Gegner schützen sollen. Man ist auch nicht ganz klar, bin ich jetzt der, der irgendwie dem Gepanzerten gegenübersteht, oder ist der Panzer vielleicht auch für mich? Und das bleibt so ein bisschen offen, aber trotzdem ist es eine starke formale Idee und auch eine starke Form tatsächlich. Ich habe noch andere Dinge von dir gesehen, die ich witzig finden würde, die im öffentlichen Raum zu sehen. Und zwar, es gibt so einen sehr muskulösen Arbeiterarm mit einem Hammer. Der trägt aber den Namen eines Mädchens oder einer Frau. Vielleicht kannst du dazu kurz was sagen. Man kann ihn in Berlin auch sehen, wenn man ins Bergheim reingekommen ist.
Du sprichst von der Bronzeskulptur Andrea. Andrea ist im Italienischen tatsächlich ein geschlechtsneutraler Name. Es gibt männliche Andreen, Andreas und weibliche und alles dazwischen. Genau, und die Arm und Hammer, das Bild des Arm und Hammers ist ein in der Industrie und Wirtschaft und auch Politik ein ziemlich weit verbreitetes altes Symbol, was ich wieder aufgegriffen habe und in so einer hypermaskulinen, fast schon comicartigen Hulk-Version reproduziert habe, um zu schauen, ob wir in unserer fast schon so steroid aufgepumpten Gegenwart eigentlich mit all der Kraft, die diese Menschheit besitzt, sowohl technologisch als auch vielleicht intellektuell, aber auch vielleicht in der Dummheit, ne, durch den Zerstörungswut, durch die Zerstörungswut, die ja auch omnipräsent schon immer war und ist, eben zu schauen, schafft dieser Arm etwas oder zerstört er? Und diese Geste, die Haltung, die quasi wie so in dieser Ambivalenz schwingt oder festgehalten ist, die fand ich ganz spannend, um auch gerade auf den Ursprung des Symbols und eben auf Zukunftsfragen einzugehen. Und ich sage auch immer, dass ein vielleicht das Selbstporträt ist, weil ich natürlich als Bildhauerin eben auch so einiges an Hürden, die häufig durch patriarchale Strukturen konstituiert werden, überwinden muss und mich dann halt eben auch als ganz besonders stark und mächtig wähnen muss, um überhaupt große, schwere Sachen zu machen oder machen zu können. Zumindest war das früher so. Und die erste Andrea-Version, die hängt tatsächlich in unserem Lieblingsclub hier in Berlin. Und die zweite Version, das ist eine Edition, eine fortlaufende von Unikaten, die gibt es jetzt im Haus am Lützowplatz ab dem 8. März zu sehen, in der Ausstellung Berliner Realistinnen 65 Jahre Haus am Lützowplatz.
Ja, ist auch zufällig Frauentag, oder? Oder einen Tag danach?
Richtig, ja. Genau. Und auch über den Tag der Arbeit wird die Ausstellung auch laufen. Auch eine gute Gelegenheit, die Arbeit anzuschauen. Aber ich wollte noch mal auf die erste Arbeit, die du angesprochen hast, eingehen, nämlich die Columns of Empire, die Säulen des Imperiums übersetzt. Vier Säulen, die ich mit so Körperpanzern aus dem Motorsport hauptsächlich überzogen habe, auf so eine sehr geometrische Art und Weise. Und die dadurch, dass sie alle monochrom und matt schwarz lackiert sind, sehr stark an Militär- bzw. SWAT-Team, Polizei, Riot-Gear erinnern. Und diese Arbeitsgruppe ist auch tatsächlich Ausgangspunkt für die zweite Arbeit in der Ausstellung, die ich zum Gallery Weekend zeige. Auf der Rückseite des Pergamon-Altars befindet sich nämlich eine weitere monumentale, 7,50 Meter ungefähr breite und 2 Meter hohe Arbeit, die dieses Relief aufgreift und in einer etwas größer als das Leben, larger than life, eben auch uniformartige Körperschutzelemente versammelt. Und in dieser Arbeit geht es im Prinzip um die Untersuchung, wie sich durch die Uniform im Allgemeinen eine Art von innerer Abstraktion zur Welt konstituiert. Also wie sich im Prinzip die Person, die eine Uniform trägt, sowohl in einer merkwürdigen unter wie auch übergeordneten Rolle plötzlich einfindet, quasi der staatlichen Machtausübung oder der, weiß ich nicht, Sicherheitsfirma oder aber auch, ich glaube, das trifft selbst auf Krankenhauskittel und Doktorkittel zu, dass wir halt eben dieses subjektive Selbst, was normalerweise durch unsere Alltagskleidung repräsentiert wird, verlassen und plötzlich Teil eines anderen Systems werden und dieses repräsentieren. Und ich glaube, für mich ist die Polizeiuniform natürlich der Höhepunkt dieser Subjektivierungsentgrenzung, möchte ich mal sagen, die natürlich auch unter Umständen fatale Folgen haben kann. Denn man hat als Soldatin oder Polizist auch tatsächlich die Legitimation, sogar zu töten. Und das stellt diese Person, dieses Individuum einfach auf eine komplett andere Ebene als alle anderen Menschen. Und gleichzeitig hat genau diese Person den Eindruck, dass sie halt eben nur für etwas ausführt. Das heißt, auch gar nicht mehr selbst entscheidet, dies zu tun oder nicht. Und das ist eine extremst gefährliche, machtvolle Position, der ich auch schon persönlich in meiner Geschichte als Türsteherin und Selektion in den größten Clubs hier in der Stadt selber ein bisschen nachgehen konnte. Also was das mit einem macht, wenn man eben die Macht hat. Und
hast du dich gerüstet?
Ich habe es immer wieder vermieden, einfach weil ich glaube, dass das auch zu so einer inneren Haltung beiträgt. Ich glaube, sobald man eine schusssichere Weste anhat, erwartet man auch Schlimmeres, als wenn man sie nicht anhat.
Und man strahlt auch aus, dass man das mitdenkt, dass das passieren kann.
Und man strahlt auch, man kommuniziert dem Gegenüber, dass man davon ausgeht, dass die das mitbringt. Und das, finde ich, ist ein... Also das muss man sich schon sehr genau überlegen. Und ich glaube, das ist auch das, was eben die Geschichte der Militäruniform und jetzt aber auch in der jüngsten Zeit der Polizeiuniform so spannend macht. Also dazu würde ich ein paar Sachen sagen. Und zwar hat sich die Militäruniform lange Zeit immer weiterentwickelt in eine, also war schon immer darauf angewiesen, sehr funktional zu sein, allen Wetterlagen zu entsprechen, aber eben halt auch für den Nahkampf zu schützen. Und die Bomberjacke, die im Prinzip so ein bisschen wie das Ende dieser Entwicklung markiert, die so markiert, dass sich das Kriegsgeschehen quasi nicht mehr One-on-one, also auf einer persönlichen Zweierebene abspielt, sondern aus Flugzeugen heraus, aus Panzern, aus eben diesen ganzen Zusatzwerkzeugen und Gebilden, die halt eben Distanz kreieren und das Gefecht halt eben aus der Distanz passiert. Genau, deswegen markiert so ein bisschen die Bomberjacke das Ende der Entwicklung der Militäruniform. Und heute sitzen alle nur noch in Shorts und T-Shirt in irgendwelchen Zentralen und schicken Drohnen um die Welt.
Und die Bomberjacke ist eigentlich ins Nachtleben gewandert.
Und die Bomberjacke ist wirklich zu einem popkulturellen Phänomen geworden. Ich glaube, hat auch ganz viele eben so schützende Funktionen für viele Subkulturen, aber mittlerweile halt auch, glaube ich, für eine ganz große allgemeine Bevölkerung. Also sie strahlt halt eben immer noch dieses schraubenartige Rädchen im System, das man dann halt plötzlich ist. Ob man sich jetzt, den Skinheads, den Punks oder den Neonazis zugehörig fühlt. Es hat immer so eine Art von Gruppenzugehörigkeitseffekt und es kommuniziert einfach sehr viele Dinge auf einmal.
Weißt du noch, wann du deine erste Bomberjacke hattest?
Ich glaube, ziemlich früh, schon mit 17, aber das war so eine ganz dünne und ich glaube, die war sehr reduziert. Und zwar nur noch der Schnitt, aber sie war aus Seide und hatte, glaube ich, einen schönen Vogel hinten auf dem Rücken gestickt. Genau, aber diese Entwicklung, die in der Geschichte der Militäruniform irgendwann mal abebbt, hat sich in der Polizeiuniform dann auf die Polizeiuniform übertragen. Das heißt, was wir heute sehen, ist eine Polizei weltweit, die ausgestattet ist wie Soldaten, die jeden Tag in den Nahkampf gehen. Und man hat auch das Gefühl, die Leute, die da drinnen sind, wenn man jetzt kürzlich in Berlin auf einer Demo war, dann ist man garantiert einem Riot Gear behafteten Polizisten oder einer Polizistin begegnet, wenn die manchmal die Helmklappen aufmachen, dann guckt da so ein ganz kleines Gesicht raus, aber der Körper an sich wirkt halt einfach wie so eineinhalb mal so groß. Und ich glaube, diese Entwicklung, dass im Prinzip staatliche Strukturen es als notwendig erachten, eine Art militarisierte Polizei ihren Zivilbevölkerungen gegenüber zu stellen, ist nicht nur eine alarmierende Entwicklung, sie äußert sich natürlich auch in vielen anderen Bereichen der Politik. Und ich glaube, in dieser Ausstellung, in der eben diese beiden Darstellungen des Körpers im Format oder im Medium des Reliefs aufeinandertreffen, untersuche ich im Prinzip die Verknüpfungen zwischen staatlicher Machtausübung und wie sie sich halt eben sowohl auf der Straße als auch im Museum austrägt und wo die beiden vielleicht Gemeinsamkeiten haben. Und ich glaube, da kommt The Rotting Gum auch nochmal als Bild ins Spiel.
Aber nicht als Skulptur.
Nicht als Skulptur.
Wir haben ja schön angefangen mit drei Fragen am Anfang und jetzt will ich dir gerne noch drei Fragen stellen, die alle Künstlerinnen und Künstler in diesem Podcast gestellt bekommen. Susanna, was ist dein wichtigstes Werkzeug?
Mein liebstes Werkzeug ist tatsächlich mein Blick für den Ausweg, ob aus einer unüberwindbaren Situation in meiner bildhauerischen Praxis, einer schlechten Party oder einem politischen System. Ich glaube, mein Motto war schon immer, only way out is through. Und Deutschland hat ja zum Beispiel gerade gewählt und nach der Wahlparty ist auch vor der Wahlparty. Und für viele, die mit Bauchschmerzen auf das Ergebnis schauen, ist natürlich jetzt 4 Jahre Zeit, um die Ärmel hochzukrempeln und dann in 4 Jahren vielleicht einen neuen Ausgang zu evozieren. Also ich glaube, für mich ist auch in Momenten der Hoffnungslosigkeit, in einer Welt der multiplen Krisen, glaube ich, ein ganz wichtiges Werkzeug, eben die Unanfechtbarkeit der Entwicklung quasi immer voranzustellen und an diese zu glauben. Und ich glaube, dann ist auch alles möglich und dann ist auch ein böser AfD-Albtraum vielleicht gar nicht mehr in greifbarer Nähe.
Der Blick für den Ausweg, und der ist aber nicht, wo ist der Notausgang, sondern wie kommt man mit dem, was da ist, weiter?
Richtig. Wo sind die Leute, die auch in die gleiche Richtung schauen? Wo können wir uns zusammentun? Wo können wir neue Allianzen schaffen? Wo können wir aber auch vielleicht Versäumnisse vielleicht nachholen? Also, ne, so, wenn ich mich jetzt gerade frage, so, was habe ich denn eigentlich mit dieser und dieser Person, die vielleicht jetzt so ganz anders für mich mitgewählt hat, zu tun, versuchen wir vielleicht manchmal gar nicht genug zu gucken, was verbindet uns eigentlich. Und ich glaube, da ist vielleicht als private Person habe ich natürlich sehr feste Meinungen und Haltungen. Aber ich glaube, dass ich auch deswegen in der Kunst gelandet bin, weil sie eben nicht so starr ist, wie wir uns alle wähnen und uns vielmehr die Möglichkeit gibt, eben Gemeinsamkeiten zu suchen, zu finden, sie zuzulassen und die eigenen Standpunkte auch zu überdenken, ohne die Gefahr zu laufen, halt sofort dafür gescholten zu werden.
Ja, da ist die Kunst ein guter Ort. Widersprüche aushalten, offen bleiben. Welche Lektion hast du zuletzt gelernt?
Ich glaube, dass Poesie eine Sprache ist, die nicht alle sprechen, aber alle fühlen. Ich habe in der letzten Zeit festgestellt, dass unsere Gegenwart fast so ein bisschen unter Poesiearmut leidet. Alles ist so eindeutig, alles ist so grell, alles ist so unmittelbar. Ne? Ob das jetzt so die Reels sind, die wir so beim Doomscrollen konsumieren und uns halt irgendwie so festhalten in so einem Gegenwartsmoment, der nichts mehr mit der Zukunft und der Vergangenheit zu tun hat. Aber auch so in viel Kulturproduktion, in der halt ich viele Farben direkt aus der Tube sehe und irgendwie die Grautöne und der Knoblauch Ton und so vielleicht leise Facetten auch nicht mehr gehört werden, weil alles sich nur noch gegenseitig überschreit und genau, und ich glaube, dass so eine Lektion ist, die ich gelernt habe, weil das natürlich aus einem Frustmoment über diese ganzen Zustände dann auch sich herauskristallisiert hat und ich mir dann vorgenommen habe, dass ich mehr Poesie zulassen möchte, mehr den Blick dafür schärfen möchte, aber auch vielleicht selber mehr Poetisches in die Welt bringen möchte.
Worauf bist du augenblicklich neugierig?
Ich bin wahnsinnig gespannt, wie die neue Berliner Museumsinsel sein wird. Ob die Geschichte, die diesen kleinen Fleck Berlins immer so geprägt hat, ob da quasi so eine Anknüpfung gibt, ob es eine Kohärenz geben wird oder ob etwas ganz Neues auf uns wartet. Aber generell bin ich auch gespannt, wie Berlin sich in den nächsten Jahren entwickelt. Und ich glaube, das, was Berlin ja auch so kennzeichnet, ist, dass es immer wieder totgesagt wird. Und gerade durch die sich verändernde politische Situation im Haushalt, in der Kultur, bin ich gespannt und neugierig zu sehen, welche Widerstandsformen auch diesmal Berlin im Petto hat.
Vielen, vielen Dank, dass du hier warst, Susanna Cibatul. Deine Ausstellung bei Dietrich und Schlechtriem ist Teil des Gallery Weekend und ich freue mich drauf.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.